Guten Abend, ich hoffe, Sie sind noch dran, irgendwo da draußen. Der erste Versuch mit Twitter Spaces für den Social Montag des Renner Instituts Kärnten hat ein paar technische Pannen gehabt. Ich bin nämlich einfach nicht hineingekommen. Ich hoffe, das gibt sich wieder. Zur kurzen Erklärung, was wird das heute Abend? Nun, der Social Montag versucht seit ungefähr Beginn der Pandemiekrise die großen Themen unserer Zeit parteiübergreifend zu erläutern in unterschiedlichen Diskussionsformaten. Und im dritten Jahr haben wir uns entschlossen, vier große Themen zu behandeln und diese jeweils mit zwei Twitter Spaces einzuleiten. Dieses ist der erste heute. Unser großes Thema ist Infrastruktur und Mobilität. Und mein Gast, mein Gesprächsgast für dieses Thema ist Reinhard Wallner. Reinhard Wallner ist Regionalmanager der ÖBB, ÖBB in Kärnten, in Villach, und hat uns schon im Oktober 2020 ein ungefähres Bild davon gegeben, wie extrem sich letztlich unsere Mobilität, alles, wie wir uns bewegen, wie wir uns körperlich bewegen, allein schon durch die Fertigstellung der Choralmbahn verändern wird. Er hat uns aber auch ein großes Gesamtbild gezeichnet, das weit über diese Tunnelbauten und die Bahnausbauten der ÖBB hinausgeht. Ich hoffe, er kann mich jetzt auch hören und es funktioniert. Mich hat nämlich sehr überrascht, wie er damals seinen Vortrag begonnen hat. Nämlich nicht mit der Choralmbahn, sondern er hat einfach gesagt, naja, wie sich unser Verkehr verkehrt und hat begonnen mit dem Klimawandel und den Klimazielen. Reinhard Wallner, hat sich in diesen 1,5 Jahren etwas verändert? Damals haben Sie gesagt, Corona ändert nichts daran.
Ja, sehr geehrter Herr Bleigner, lieber Peter, danke einmal, dass ich heute teilnehmen darf und auch für mich neue Erfahrung. Ich selbst habe ja auch noch nie an so einem Format teilgenommen, daher ich hoffe, dass ich keine technischen Pannen mit einbaue. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, in diesen 2 Jahren hat sich einiges getan. Und wie gesagt, wir wollen heute das Besagte, die Causa Prima mal außen vor lassen. Es bewegt sich einiges bei uns und gerade die Mobilität ist etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, aber die Rahmenbedingungen, die sich in der Zeit weiterentwickelt haben, die bieten gute Voraussetzungen, ich sage einmal, um weiter darauf aufbauen zu können und damit einen wesentlichen Beitrag für Kärnten leisten zu können. Da hat sich schon einiges getan, keine Frage.
Du hast damals begonnen, letztlich mit dem Kohlendioxidäquivalent, das Österreich erreichen muss. Also du hast begonnen eigentlich mit dem Klimawandel. Welchen Stellenwert hat so ein Bahnausbau in diesem Gesamtbild?
Ich möchte das vielleicht ein bisschen insofern überleiten, dass wir einmal einen historischen Punkt einmal versuchen festzumachen. Wir haben im letzten Jahr, im 21er Jahr, ein großes Jubiläum gefeiert, das zwar ein wichtiges für Kärnten war, aber wirklich nicht groß gefeiert worden ist, nämlich 150 Jahre Kärntner Landbahn und Trau- bzw. Bustertalbahn. Warum möchte ich das ansprechen? Die Ereignisse da im 19. Jahrhundert haben eines bewirkt, dass Mobilität in Kärnten Einzug gehalten hat. Das hat massive Veränderungen bedeutet. Das hat unter anderem auch durchaus wirtschaftliche Aspekte, sehr große wirtschaftliche Aspekte mit sich gebracht. Und die Veränderungen, vor denen wir heute stehen, die sind in ähnlicher Art und Weise. Ja, und zwar auf der einen Seite, was Mobilität betrifft, was Einfluss auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen betrifft, aber natürlich auch zu deiner Frage, was den Klimawandel und den Beitrag zur Klimakrise zur Bewältigung bedeutet, natürlich für diesen regionalen Bereich Kärnten bezogen.
Du hast damals als Besonderheit auch erwähnt, naja, wie schaut es denn eigentlich jetzt mit den Autofahrten, wie schaut es mit dem Individualverkehr derzeit in Kärnten aus? Hat sich das eigentlich durch Corona verändert, verstärkt? Damals waren nur 5%, also im Herbst 2020, aller Fahrten länger als 50 Kilometer. Und 20% aller Autofahrten kürzer als 2,5 Kilometer. Konnte man da infolge der Corona-Krise schon eine Veränderung bemerken?
Ja, wir alle haben gemerkt, dass also in der ersten Phase sich dramatisch was geändert hat, dass sich einfach die individuelle Mobilität massiv reduziert hat. Wenn ich heute auf den öffentlichen Verkehr schaue, dann hat sich das eher in die Richtung gewandt, dass wir wieder noch mehr Individualverkehr haben. Ich brauche nur auf meine, unter Anführungszeichen, meine Fahrgastzahlen schauen. Wir sind heute noch erkläglich hinter den Werten des Jahres 2019 zurück. Und da hat es schon so sehr massive Einflussnahme gegeben durch diese Rahmenbedingungen. Da wird schon einiges noch benötigen, um zumindest auf das Vorkrisenniveau zurückzukommen. Also kurz gesagt, momentan ist der Individualverkehr sicher stärker geworden, proportional gesehen.
Bemerkt ihr, dadurch, dass es das Klimaticket jetzt dann doch schon seit dem Nationalfeiertag gibt, schon Veränderungen oder ist es noch zu früh, um da eine erste Bilanz zu ziehen, was es bringt?
Also das Klimaticket ist sicher auch eine der vielen positiven Rahmenbedingungen, ich würde es so in Form eines Mosaiksteins bezeichnen, in dem großen Mosaik der Mobilität, ja, und der gesamten Maßnahmen, die wir benötigen. Ist durchaus ein wesentlicher Mosaikstein. Wir sehen die Verkaufszahlen, die entwickeln sich sehr, sehr positiv. Aber um endgültige Aussage treffen zu können, da wird sicher noch die eine oder andere Monate benötigen, wenn vor allem auch dieser Switch von den ehemals alten Jahreskarten zum Klimaticket Kärnten stattgefunden hat, wenn also diese kurzzeitige Veränderungsprozess über die Bühne ist. Also ich sage mal, irgendwann im Herbst, spätestens Ende des Jahres, können wir da genauere Zahlen bzw. Aussagen dazu treffen.
Aber das ist auch aus Sicht der ÖBB der richtige Weg, oder?
Absolut. Wie gesagt, Tarifmaßnahmen sind ein Mosaikstein, aber man muss ganz klar sagen, kann und ist nicht der einzige. Ganz wesentlich ist es, und das glaube ich, habe ich das letzte Mal ja auch schon zum Ausdruck gebracht, wir müssen in Mobilitätsketten denken. Wir müssen in Mobilitätsbedürfnissen denken. Und wenn wir anschauen, wo die Kärntnerinnen und Kärntner zu Hause sind, wir müssen sie bei ihnen zu Hause abholen. Das ist das Essentielle. Und eines ist ganz klar, um das gewärtigen zu können, dass ich dann meine Motivation so verändert habe, dass ich wirklich diesen Schritt mache in den öffentlichen Verkehr und das flächendeckend in Kärnten oder zumindest, ich sage mal, zumindest in Bereichen, wo mindestens 80% der Kärntnerinnen und Kärntner wohnen, da wird es noch einiges an Anstrengungen bedürfen.
Das heißt, Choralmbahn, ja, das ist das große Stichwort, das wird große Veränderungen bringen, aber letztlich ist es nur der Anstoß zu einer kompletten Veränderung, wenn ich die richtig verstehe, dass der öffentliche Verkehr in Kärnten, Stichwort, sich insbesondere auf der letzten Meile noch deutlich verändern muss. Ist das richtig?
Ja, die Choralmbahn ist ein riesen sichtbares Zeichen der Veränderung. Man braucht ja nur in den Abschnitt von Klagenfurt bis zur Choralmbahn einmal da hinunterfahren, egal ob im Sommer mit dem Fahrrad zu wandern oder auch wenn man individuell unterwegs ist auf anderen Wegen, dann sieht man, dass sich halt alleine schon in der Landschaft einiges getan hat. Und zwar durchaus auch positiv. Die Verkehrsinfrastruktur im Umfeld hat sich zusätzlich auch verändert. Faktum, das ist ein immenses, auch optisch sichtbares Zeichen. Nur die Choralmbahn und das, was wir als Kärntnerinnen und Kärntner wahrnehmen, das ist ja nicht unser Abschnitt. Ja? Die Choralmbahn ist ein Teil eines großen Ganzen, ja? Der in Wirklichkeit vom Baltikum bis an die Adria reicht. Und es geht um die Gesamtmobilität in Europa. Und dort trägt die Choralmbahn oder man kann auch, wenn man es weitergreift, die Südstrecke der ÖBB einen wesentlichen Beitrag dazu bei. Aber für die Menschen, gerade in dem Bereich, ich sage von Klagenfurt Richtung Osten bis hinten nach Wolfsberg, Jauntal, Lavantal, Klobeiner See, Künsdorfer Gegend, wird das eine wesentliche Verbesserung sein. Das wird, ich sage einmal, das öffentliche Tor, also öffentliche Mobilitätstor Richtung Osten, aber auch Richtung Süden aufmachen, weil bis jetzt, wenn wir ehrlich sind, ja, wie ist dieser Bereich erschlossen? Durch die Autobahn. Und das ist ein wesentlicher Punkt natürlich für den öffentlichen Verkehr.
Wird sich an den Angebotskilometern, das ist ja dann die Recheneinheit, im Vergleich jetzt von Kärnten mit zum Beispiel Südtirol, dem einen Nachbarn, dem Bundesland Tirol, dem anderen Nachbarn oder auch Vorarlberg etwas verändern? Wenn ich die Zahlen vom letzten Mal richtig im Kopf habe, dann bedeutet das in Südtirol 70 Angebotskilometer pro Einwohner. In Vorarlberg und Nordtirol circa 60, aber in Kärnten nur 30. Wie schnell können wir das überhaupt aufholen?
Also als erstes einmal muss man schon sagen, in den letzten beiden Jahren, das war ja in deiner Einleitungsfrage ja mit drinnen, hat sich in Kärnten schon einiges getan. Ja, also wir haben unser Angebot und nehmen wir jetzt nur mal die Schiene her, deutlich ausgeweitet. Wir haben ja immerhin mittlerweile zumindest im Nahverkehr einen nahezu Stundentakt über 365 Tage. Da gibt es kleine Ausnahmen, die bewusst vorhanden sind, weil sie eben auch mit dem Zusammenhang mit dem Ausbau der Kornbahn zu tun haben. Aber nicht nur auf der Schiene, sondern auch im Busbereich hat sich doch einiges getan. Und so haben wir also ein bisschen haben wir schon wieder nachgelegt. Und jetzt kommt das kleine Aber. Die anderen setzen auch immer wieder eines drauf. Wenn man allein Tirol hernimmt, Tirol hat jetzt im letzten Jahr wieder massive Schritte gesetzt, also mit dem letzten Fahrplanwechsel im Dezember 2021, um weitere Verdichtungen zu machen im Inntal. Man klar, Tirol ist insofern etwas einfach strukturiert von der Verkehrsgeografie, aber dort redet man schon von Halbstundentakt Minimum, eher Viertelstundentakt. Wir in Kärnten sprechen derzeit von einem Stundentakt und werden ihn dann 2026 mit Inbetriebnahme der Kornbahn flächendeckend erreicht haben. Also das ist nur so ein kleiner Ausdruck. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir machen Schritte, aber die Schritte sind noch sehr, sehr viel größer, um wirklich etwas aufholen zu können gegenüber den anderen Bundesländern.
Braucht man letztlich dann auch einen Halbstunden- oder einen Viertelstundentakt, um unter Anführungszeichen wettbewerbsfähig mit den anderen Standorten zu sein? Gerade Tirol und Vorarlberg waren ja letztlich durch die Westbahn und auch die Westautobahn eigentlich immer im Vorteil gegenüber der Südstrecke. Wird das nicht ausgeglichen durch die jetzigen Bauten?
Wir müssen jetzt einmal klar unterscheiden, worüber sprechen wir. Im Nahverkehr sind wir ja nicht im unter Anführungszeichen Wettbewerb mit den anderen Bundesländern, sondern es geht darum, Bedürfnisse, Notwendigkeiten der Bevölkerung sicherzustellen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Dazu gehört auf der einen Seite Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit und so quasi, ich brauche nicht nachzudenken. Wenn ihr ein Verkehrsangebot annehmen möchte, ich gehe ganz einfach zu meinem Einfüllstutzen, ich sage mal Bahnhaltestelle, Bahnhof, was auch immer. Oder das gilt natürlich auch, vor allem im flächigen Bereich, zum Bus oder eben zu dem Punkt, wo der öffentliche Verkehr mich abholt. Also da geht es um Verlässlichkeit. Und das ist natürlich unterschiedlich. Wenn ich in einem dichteren Bereich bin, ja, dichter besiedelten Bereich, sind natürlich Bedürfnisse da, die gehen im Minutenbereich. Ja. Wenn ich in einem ländlicheren Bereich bin, wird vielleicht in einzelnen Bereichen die Stunde, die regelmäßig 365 Tage im Jahr angeboten wird, auch reichen. Wenn ich aber in einem Zentralraum bin, wie man es jetzt in Kärnten, und ich bezeichne, das ist meine Definition des Zentralraums von Kärnten, ja, von Spital bis nach Wolfsberg in weiterer Folge. Dann wird es Bereiche geben, wo ich sage, ein Halbstundentakt ist etwas unter der Woche, ich sage mal, das Mindestmaß, das wir anbieten sollten, um auch den Arbeitsbedingungen, Arbeitsgewohnheiten von Studenten, von Beschäftigten, aber auch vor allem, und wir sind ein Tourismusland, von Touristen entsprechend da nachkommen zu können.
Du hast gesagt, von Spital bis Wolfsberg könnte man diese Strecke dann vergleichen mit dem Inntal und die anderen Gebiete Kärntens dann mit den Seitentälern, oder wenn ich jetzt diesen Tirol-Kärnten-Vergleich nehme.
Das ist ein sehr guter Vergleich. Warum? Weil natürlich entlang dieser Achse, ja, und wir also in unserem Eisenbahndeutsch unter Anführungszeichen und verkehrsgeografischen Benamsungen, wird das zukünftig die sogenannte S-Bahn-Linie S1 sein, ja, die eigentlich von Lienz in Wirklichkeit wegreicht und durchläuft über eben den Bereich Spital, Villach, Klagenfurt, Künsdorf, St. Paul bzw. Labanthal und dann nach Wolfsberg. Also allein damit drücken wir schon aus, dass wir über diese Achse unsere Triebwagen durchlaufen lassen und damit Taktungsmöglichkeiten herbeiführen. Ja? Und wenn man sich anschaut, wie viele Menschen leben da, also nachher kommen wir deutlich in einen Bereich, der an die 60, 70% der Kärntner Bevölkerung letztendlich abdeckt.
Kommt es dabei insgesamt zu einer Stärke dieser Südparallele eigentlich zur Westbahn? Weil du Lienz gesagt hast, Lienz wird ja der Bahnhof zu einem großen Mobilitätscenter ausgebaut. Wie weit gibt es da dann Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Pustertal, um letztlich auch das anzubinden, was ja dann auch wieder zu einer Anbindung der westlichen Bundesländer, allerdings über den Süden folgen würde?
Also Lienz bzw. Osttirol muss man mal ganz klar herausstreichen. Die Tiroler generell haben mich schon seit langem erkannt und nicht nur, ich sage, in Nordtirol, sondern auch im restlichen Bereich, dass eben das sehr notwendig ist, diesen Verkehr auszubauen. Und deswegen hat man im Bustertal mit den italienischen Partnern ja schon vor Jahren auch einen Stundentakt eingeführt und massiv dort auch in die Infrastruktur investiert, um das machbar zu machen. Also nicht nur in die Eisenbahnverkehrsinfrastruktur und damit in den Fahrplan, sondern eben auch in die wirkliche Schieneninfrastruktur investiert. Wir haben schon, seitdem es diesen Stundentakt gibt, eine direkte Umstiegmöglichkeit in Lienz geschaffen, ja, so dass hier auch die Möglichkeit des Weiterführens auch gegeben ist. Ja, das ist definitiv der Fall. Was wir derzeit nicht haben, was es eben nicht gibt, ist eben eine Durchbindung nach Nordtirol. Aber in Wirklichkeit über den Umstieg in der Franzensfeste ist das aktuell derzeit auch natürlich möglich.
Jetzt hören wir über Stichwort Choralmbahn. Okay, da verkürzt sich die Fahrzeit mit der Bahn von Klagenfurt nach Graz ja auf 45 Minuten. Sollte dann der Semmering-Basistunnel auch plangerecht 2028 in Betrieb gehen, wäre die Fahrzeit von Klagenfurt nach Wien nur noch 2 Stunden 40. Andererseits geraten aber Bereiche wie jetzt St. Veit letztlich ins Hintertreffen gegenüber den jetzt bevorzugten Linien wie die Wolfsberg gehen. Gibt es da auch Gegensteuerungen?
Also das mag vielleicht vordergründig so den Anschein erwecken, dem ist aber definitiv nicht so. Man muss einmal ganz klar sagen, du hast früher schon angesprochen, Stichwort, wie schaut es aus mit Angebotsausweitungen? Ja? Der Bereich des ehemaligen Murmürztales wird in keinster Weise benachteiligt. Im Gegenteil. Durch die neue Südstrecke wird es eines zusätzlich noch geben, dass eben der Bereich von Bruck an der Mur bis nach Klagenfurt sogar verkehrstechnisch besser insofern erschlossen werden wird, als dass wir in diesem Bereich ab der Inbetriebnahme der Choralmbahn auch einen Stundentakt anbieten werden als Interregiolinie und damit eine Verdoppelung des heutigen vorhandenen Angebots Platz greifen wird. Die Fahrzeiten in dem Bereich werden sich in keinster Weise verändern. Die werden mindestens so bleiben wie heute. Und damit hat die dortige Bevölkerung mehr Angebot. Und zusätzlich natürlich, wenn man jetzt rein in den Bereich des Murtales schaust, hast du über eine Umsteigeverbindung in Bruck an der Mur auch die Möglichkeit, wenn du natürlich weiterfährst, nicht in den Bereich zum Beispiel eben da Frieseher Gegend oder Treibacher Gegend, sondern du fährst bis in den Villacher Raum oder noch weiter in den Süden, natürlich über die Umsteigeverbindung noch die schnellere Verbindung zu wählen. Also auch dieser Bereich wird definitiv profitieren.
Jetzt ist gerade wegen der Diskussionen auch über den Flughafen Klagenfurt ein großes Fragezeichen auch darüber, warum gibt es bei Graz nicht auch eine Station oder gibt es keinen Plan für eine Station auf der neuen Strecke am Flughafen Graz? Beziehungsweise lässt sich diese Entscheidung, die vor vielen Jahren schon gefallen ist, noch revidieren?
Also ich bin weder Bautechniker noch Infrastrukturmanager, aber ich kann es nur aus meiner privaten Perspektive, mit meiner privaten Brille betrachten. Wenn ein Bauvorhaben so weit fortgeschritten wie das der Choralmbahn ist, ist es, glaube ich, schwer bis gar nicht möglich, noch dazu in einem Bereich, dort muss man bedenken, dort wird es Streckengeschwindigkeiten geben, die 230 km/h betreffen. Ja, dort noch zusätzliche Haltepunkte überhaupt im Beton zu errichten. Also ich persönlich privat kann mir das nicht vorstellen. Man hat sich das sicher wohlweislich überlegt, warum das so entstanden ist, weil wenn man die Fahrzeiten anschaut und die Taktungen der S-Bahn zum Beispiel im steirischen Bereich betrachtet, so ist ein Fahren mit dem Railjet bis Graz Hauptbahnhof mit Umstieg nach Feldkirchen, also um das kurze Stück zurückzufahren, durchaus annehmbar. Also ich glaube, das ist in anderen Ballungszentren in Europa überhaupt keine Diskussion, dass sogar ein Verkehrsangebot auch angenommen wird. Und ich bin mir sicher, das wird es auch.
Ein grundsätzlicher Vergleich. Nun wird ja der Choralmtunnel aller Voraussicht nach als erstes der drei riesigen Tunnelprojekte fertig. Immer noch Ende 2025 als Plan. Ich glaube ja, dass der Termin halten sollte.
So ist es, ja.
Dann für 2028 sollten, so wie es heute ausschaut, relativ zugleich der Semmering-Basistunnel und der Brenner-Basistunnel in Betrieb gehen, wobei wahrscheinlich das größte Fragezeichen über den Brenner-Basistunnel hängt. Aus deiner Sicht, die Bedeutung dieser drei Tunnelprojekte, was hat da Priorität? Was bringt da der Bevölkerung in den Regionen jeweils am meisten?
Das ist eine sicherlich sehr herausfordernde Frage, die du
Ich
gerade gestellt hast.
weiß,
Keine Frage. Ja. Schauen wir mal die beiden Achsen an. Erstens muss man das einmal so von der Seite betrachten. Und schauen wir die Fakten an, was auch sich verändern wird mit diesen Zeitleisten. Wie gesagt, wenn die Korenbahn in Betrieb geht, dann wird es den ersten großen Ruck geben. Es wird also eine Verkehrsverdichtung geben. Es wird den integrierten Taktfahrplan über ganz Österreich geben. Mit dem Inbetriebnahme des Semmering-Tunnels wird eins passieren, dass eben diese angesprochene zusätzliche Fahrzeitverkürzung, die du erwähnt hast, von circa 20, 25 Minuten, dann auch noch schlagend wird auf der Südachse. Ja? Was das Angebot in Kärnten betrifft, wie gesagt, aufs Angebot selbst wird es keine direkte Auswirkung haben. Es wird ganz einfach, die Abfahrtszeiten in Wien werden so verschoben, dass die Gesamtfahrzeit sich verkürzen wird. So, das ist jetzt einmal der reine Fokus auf den Personenverkehr. Natürlich mit der Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels und mit dem Korab-Tunnel geht ja auch einher, dass der Güterverkehr wesentliche Vorteile hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir mit diesen beiden Tunnelbauwerken entsteht eine nahezu durchgängige Flachbahn aus dem Wiener Becken bis ins Klagenfurter Becken. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet massive Energieersparnisse. Ja. Heute bitte jeder möge sich das nur einmal selber anschauen, nicht fahrend im Zug, sondern sich am Semmering heraufstellen und die Züge beobachten. Aber wenn sie heute hochtechnisiert sind und mit 10.000 PS ausgestatteten Lokomotiven betrieben werden, aber das sind Zweispänner, Dreispänner, ja, die da über den Berg sich drüber quälen. Ja. Abgesehen von den Bremswirkungen beim Runterfahren und. Also kurz gesagt, dann fahre ich mit einer Taurus oder mit einer Vectron, nehme ich ja, einen 2000-Tonnen-Zug mit einer Maschine in Wirklichkeit im Gesamtlauf durch. Ja. Das heißt, weniger Energie, höhere Effizienz, höhere Produktivität, Kostenersparung und. Natürlich auch mehr Kapazitätsdurchsatz. Also das sind schon wesentliche Aspekte.
Das heißt aber grundsätzlich, ab dem Jahr 2028, wenn die derzeitigen Planungen halten, bin ich mit der Bahn schneller in Wien, schneller in Graz, als es mir mit dem PKW möglich ist. Jetzt mal abgesehen von Geschwindigkeitsüberschreitungen, wie wir sie in Deutschland gerade kürzlich erlebt haben.
Wenn du dich an die Verkehrsregeln hältst, dann wird das auch schon 2025 Dezember so sein. Ja, weil wie gesagt, dann kommt ja nur mehr unter Anführungszeichen der Semmering-Tunnel dazu. Also, das heißt, wenn wir im Zielzustand bei circa 2,40 sind, dann sind wir dann bei circa 3 Stunden knapp darüber. Und wenn ich wirklich alle Verkehrsbeschränkungen einhalte, dann sollte ich diese Fahrzeit nach Wien nicht erreichen können mit dem PKW. Auch schon Dezember 25.
Was würde der Regionalmanager der ÖBB jetzt dem Bürgermeister einer kleinen Kärntner Gemeinde raten, wenn er sagt, was kann ich auf Gemeindeebene tun, um diese Vorteile für meine Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger am besten auszunutzen?
Als erstes kommt es immer darauf an, welcher Bürgermeister bin ich. Nicht ad Namen oder Zugehörigkeit oder sonst irgendwo, sondern wo befindet sich meine Gemeinde? Punkt eins. Punkt zwei sollte ich mir dann gut anschauen, welche Möglichkeiten habe ich, beziehungsweise welche Rahmenbedingungen muss ich noch schaffen, ich alleine oder halt im Verband mit weiteren Interessensträgern, um diese Vorteile, die im Wesentlichen alle Kärntnerinnen und Kärntner betreffen werden, bestmöglich nützen zu können. Ja. Und das ist durchaus unterschiedlich, weil jeder wie gesagt, woanders situiert ist und von anderen Rahmenbedingungen entsprechend auch startet. Und dann, wenn ich sozusagen mir ein Programm zusammengelegt habe, ja, muss ich schauen, dass ich das so gut wie möglich umsetze, versuche entsprechend wahrscheinlich irgendwo Geld zu organisieren, weil das wird notwendig sein in vielen Bereichen. Und dann muss man natürlich schauen, das auch unter die Menschen zu bekommen. Und das ist das Wichtigste. Das Wichtigste, sehen wir bei vielen anderen Themen, ist es ja, den Mindset aufzubereiten. Es geht darum, einfach Motivlagen zu schaffen. Es geht immer darum, der Mensch braucht eine Motivation, warum er etwas tut. Und wenn die nicht durchgängig ist, wenn die nicht nachvollziehbar ist, wenn die nicht verständlich ist, wenn die einem selbst nicht bewegt, wir sind emotionale Wesen, ja, dann kann der Schuss entweder gar nicht losgehen oder nach hinten oder wie auch immer, aber nicht in die richtige Richtung.
Wenn eine Pendlerin, ein Pendler jetzt versucht, kombiniert künftig sich zu bewegen und fährt halt zum nächsten Bahnhof, sind die Kärntner Bahnhöfe überhaupt ausgestattet auf das, was dann an Autoparkplätzen überhaupt notwendig ist?
Ich drehe die Frage um. Ist das das Ziel? Meine persönliche subjektive Antwort ist nein. Es kann doch nicht das Ziel sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeder mit seinem individuellen Gefährt, und da gibt es ja Verkehrswissenschaftler, die ihre eigene Gehzeuge entwickelt haben, wie wir wissen, ja, die sehr transparent uns vor Augen geführt haben, welchen Ressourcenverbrauch wir damit betreiben. Also es kann nicht das Ziel sein, ja, dass genug Infrastruktur vorgehalten wird, um unproduktive Vehikel mit 5 Rädern, ja, eines zum Lenken, 4 zum Fahren, abzustellen. Das kann es nicht sein. Deswegen war bei deiner Frage zum Thema Bürgermeister und so weiter, genau das ist das Essentielle. Wir müssen in Mobilitätsketten denken. Wir müssen schauen, wie bringe ich die Menschen so weit wie möglich zu den unter Anführungszeichen großen Gefäßen, so einfach wie möglich, mit so geringen Barrieren wie möglich, so flexibel wie möglich, dass sie auch nachher nicht den Ballast haben, dass sie irgendwo ein Auto abstellen müssen. So, und da müssen lenkende Maßnahmen her. Es kann nicht die Weisheit letzter Schluss sein, weiter Beton in die Erde zu gießen, sondern das muss anders gelöst werden.
Als du das letzte Mal deinen Vortrag gehalten hast, hast du aber auch gesagt, dass sich eben dieser Individualverkehr Kärntens vergleichsweise im österreichischen Spitzenfeld befindet. Ist in diesen 1,5 Jahren schon ein bisschen was an Bewusstseinsbildung geschehen, um das zum Positiven zu verändern, sprich in Richtung öffentlichen Verkehr?
Die Frage kann sich nur jeder selbst stellen, glaube ich. Ich habe jetzt keine Analyse vorliegen, zumindest also wenn ich all die Quellen anzapfe, die mir zugänglich sind, dann würde ich jetzt an keinen großen, ja wirklich einen großen lawinenartigen Veränderungsprozess wahrnehmen. Definitiv nicht, nein. Also wie gesagt, die
Anders
Corona-Krise hat da sicher nicht geholfen, muss man ganz klar sagen.
gefragt, ist es die hilft es, Bewusstseinsbildung zu treiben, Kampagnen zu machen, was es bedeutet aus deiner Sicht? Ist das vorrangig? Ist es uns zu wenig bewusst?
Naja, ich muss schon mit Inhalten entsprechend das Ganze untermauern können. Ja, das ist ja mal die Grundvoraussetzung. Ja, und da kommen wir wieder auf das Thema zurück. Wir haben in Kärnten definitiv noch Aufholbedarf. Da gibt es viele Zahlen dazu. Und am meisten drückt es natürlich aus, wie viel investiere ich in den öffentlichen Verkehr. Ja, und also ganz klar sagen, wenn Tirol. Ich habe jetzt die aktuellen Budgetvorschläge nicht vor mir liegen, aber ich weiß es so aus dem 17er, 18er waren so allein aus dem Landesbudget rund 130 Millionen Euro, die in die Mobilität geflossen sind. Und ich muss sagen, es hat in Kärnten sich wirklich etwas getan und dafür müssen wir auch dankbar sein und da realen Auges dem Ganzen entgegensehen, wenn man jetzt über 40 Millionen im heurigen Budget vorsieht dafür. So ist das deutlich mehr wie vor noch 3 Jahren. Ja, keine Frage. Aber es ist trotzdem immer nur ein Drittel. Und es ist klar, ich muss auch eines dazu sagen, Kärnten wird mit den Mitteln sehr, sehr zielgerichtet umgegangen und ich sage, der proportionale Output ist okay. Ja, aber ich kann definitiv aber nicht den Output entwickeln wie mit 120, 130 Millionen Euro. Das ist einmal so. Das ist so. Auch wenn man nämlich das vergleicht zum Beispiel zu Südtirol, da sind das auch ähnliche Größenverhältnisse und Südtirol ist von der Bevölkerungsanzahl ja ähnlich mit Kärnten vergleichbar. Ja.
Wenn du jetzt als Regionalmanager der ÖBB nicht einen Wunschzettel ans Christkind, sondern einen Wunschzettel an die Politik insgesamt machen könntest, wie wären denn die Prioritäten?
Als erstes einmal ist es nicht nur ein Wunschzettel an die Politik, sondern an alle Interessenträger. Und weil die Politik alleine, und ich meine, nochmal, unsere Politiker haben wesentliche Rollen, keine Frage. Aber es ist ein, muss eine gemeinsame Kraftanstrengung sein. Und ich gehe bewusst jetzt zuerst einmal auf ein anderes Thema. Ich habe früher schon angetönt, das Thema Tourismus. Kärnten ist eine der Tourismusdestinationen in Österreich. Und eines, glaube ich, ist auch klar, und das, da teilen wir, glaube ich, alle gemeinsam den Mindset. Kärnten ist wunderschön und muss aber diesen Tourismus, kann ihn auch weiter ausbauen. Ja? Wir haben noch viel Potenzial. Definitiv. Allein wenn man die Nächtigungszahlen, ich sage mal 19 hernimmt, wenn ihr das wieder zu Südtirol dazu vergleicht, also wir reden da von Faktor 1 zu 2,5 bis 3. Ja. Faktum ist, der Tourismus hat auch zum Beispiel seinen Beitrag zu leisten. Was meine ich damit? Erstens einmal, wie trete ich auf? Es müssten alle in die Richtung gestreamt werden. Anreise nach Kärnten. Wir sind umweltbewusst, wir wollen ökologischen Tourismus anbieten und das heißt aber auch, Anreise ist bei uns auch ökologisch die Zielsetzung zu bewirken. Und schon gar, wenn eben die Inbetriebnahme der Korallenbahn vor der Haustür steht. Das heißt, wir können uns darauf gemeinsam vorbereiten. Und ich muss dazu sagen, wir sind da mit allen Tourismusregionen wirklich in guten Gesprächen. Wenn ich zurückverfolge, bin 2017 nach Kärnten gekommen, wie sich der Mindset da geändert hat, hat sich einiges getan. Definitiv. Aber noch nicht weit genug. Warum? Weil ich gehe wieder nach Südtirol. Ja. Südtirol, da ist überhaupt kein Thema. Man möge dort mit dem Tourismusreferenten reden. Dort wird über eine Nächtigungsumlage, ja, die der Tourist selbst bezahlt, und da reden wir von Centbeträgen pro Nächtigung, ja, die in den Topf gewidmet gehen für die Mobilität. Damit werden dort Mittel generiert, ja, in hohen Millionenbeträgen, die wieder direkt in den öffentlichen Verkehr investiert werden. Und das bedeutet eine positive Schleife, eine positive Spirale in der Weiterentwicklung. Ich kann mehr Angebot zur Verfügung stellen. Das stelle ich dem Touristen zur Verfügung. Das stelle ich aber auch natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, den Einheimischen zur Verfügung. Nur dort, wo sich der Einheimische wohlfühlt, dort fühlt sich der Tourist auch wohl. Und das ist nur ein kleines Beispiel.
Ist
Wir reden
Südtirol in diesem Bereich ein Vorbild?
definitiv, definitiv. Und wie gesagt, das ist kein Beispiel, was den Tourismus betrifft, der utopisch ist. Wenn man bei uns zum Teil mit einigen Kollegen darüber spricht, wird, ich sage mal, mit Respekt mit dem Thema umgegangen. Da hat man Angst vor der nächsten Wirtschaftskammerwahl, da hat man Angst vor der Wahl, da hat man vor was auch immer Angst. Das darf man nicht andenken. Da gibt es die, weiß ich wie viele Tourismusregionen und den Tourismusverband. Jeder hat seine eigene ja, Grundhaltung dazu. Und es ist halt schwierig, mit 17 Kirchen gleichzeitig auch eine Messe zu lesen. Ja? Also, das ist nur ein kleines Beispiel. Ich möchte mich nicht darauf entsprechend weiter vertiefen. Und ich möchte aber unterstreichen, das hat sich viel in die Richtung schon getan. Und um da positiv dieses Thema vielleicht ein bisschen abzurunden, wir werden im heurigen Jahr zum Beispiel sind wir mit dem Tourismus im Gespräch, die S-Bahn den Touristen zur Verfügung zu stellen, ganzheitlich. Ja, sind noch nicht ganz über die Ziellinie, aber das ist meine Vision, dass alle Touristen in einer Tourismusregion zumindest einmal die S-Bahn nutzen können. Das ist ein super Verkaufsargument für den Tourismus. Für uns spült es Mengen auch natürlich in die Züge in Zeiten, wo sonst weniger Züge drin sind und das auch im Sommer, wo die Schüler nicht fahren und so weiter. Win-win-Situation auf allen Ecken. Also solche Dinge.
Würdest du sagen, dass das ein wichtiger Wettbewerbsfaktor ist? Du hast Südtirol schon genannt, mit ungefähr der gleichen Bevölkerungszahl. Auch Salzburg hat in etwa die gleiche Bevölkerungszahl, noch nicht ganz so viel wie Kärnten. Tirol ist mittlerweile um 200.000 stärker, aber Salzburg und Südtirol haben eben, wie du es auch gesagt hast, 2,5-mal so viel Nächtigungen, wenn man das jetzt darin messen will wie Kärnten. Bei Tirol sind es 4 bis 5-mal so viel Nächtigungen. Ist das für Kärnten absolut notwendig, dass da ein Umdenken auch im Tourismus stattfindet?
Ja, ich sage, Umdenken, ein Weiterdenken des bereits jetzt eingeschlagenen Weges, aber der muss noch progressiver werden. Wie gesagt, es hat sich schon was getan, aber da braucht es strukturelle Aspekte, da braucht es ein gemeinsames Herangehen an die Thematik, wie zum Beispiel, ich nehme mal ein anderes Thema, Parallelverkehre von Busleistungen für Fahrradverkehre versus Bahn, was auch immer. Haben auch schon einige Dinge unternommen. Also es gibt nach wie vor Potenzial in dem Bereich, das wir brauchen werden, um entsprechend da weiterzukommen.
Du hast das Beispiel Lienz aus anderen Gründen schon genannt. Lienz, wo der Hauptbahnhof jetzt zum Mobilitätscenter wird, ist ja auch ein Prototyp, der auch dadurch bekannt geworden ist, dass er extrem fahrradfreundlich ist. Das hat etwas
Absolut.
mit der Struktur von Lienz zu tun, die einfach seit vielen Jahren auch auf Fahrradtourismus setzen. Jetzt wirkt die ÖBB durchaus darauf vorbereitet. Und sind das die Gemeinden, die letztlich andocken müssen, auch in diesem Maße aus deiner Beobachtung?
Ich danke dir recht herzlich für diese tiefergehende Frage. In Lienz ist nichts von selbst passiert. Auch im gesamten Bustertal hinauf ist nichts von selbst passiert. Man möge sich dort die Infrastruktur anschauen, die jetzt entstanden ist, beziehungsweise in der Finalisierung ist. Da wurde groß gedacht. Wenn man den Bahnhof Lienz jetzt neu anschaut, ja, und wer sich da vielleicht ein bisschen auskennt, südlich davon vom Bahnhof fließt ja die Drau vorbei. Man hat eine eigene Brücke gebaut, nicht nur um auch PKWs auf einen Parkplatz zu bringen, sondern um den Radfahrern einen einfacheren Zugang zum Bahnhof zu gewährleisten. Hat einen eigenen Bahnsteig gebaut, in Wirklichkeit nur für die Fahrradabbeförderung, der Bahnsteig 4. Und jetzt transferiere ich das nach Kärnten. Wir werden vieler Hauptbahnhof jetzt beginnen, sanft zu adaptieren. Ja, warum? Nur deswegen, weil die Korallenbahn in Betrieb gehen wird und wir gewisse Rahmenbedingungen wie Bahnsteiglängen für unsere Fernverkehrszüge herbeiführen müssen. Plus einige Infrastrukturbereiche sind natürlich schon in die Jahre gekommen, die gilt es zu erneuern. Ich habe noch niemanden gesehen, ja, der auf die Barrikaden gestiegen ist und gesagt hat, Villach liegt geografisch so ideal, ja, weit besser als Lienz, dass es mehrere Bahnstrecken bündelt, wo Radwege münden, direkt mitten in der Stadt. Und die ÖBB hatte begonnen, jetzt da Sprinterprodukte zu fahren Richtung Dauern, nach Malnitz. Heuer beginnen wir den Gailtal-Sprinter, dann haben wir den Karawankensprinter nach Jesenice, dann haben wir den Mikotra-Sprinter nach Udine-Triest. Ich möchte haben, dass Villach auch in der Art, ja, Rahmenbedingungen bekommt, um so etwas zu ermöglichen, nämlich einen leichteren Zugang für Fahrradfahrer, bessere Verlademöglichkeiten und, und. Diese Initiative ist in Lienz, ganz klar, da sage ich klar, von Stakeholdern außerhalb der ÖBB entstanden.
Aus dem Stadtmarketing heraus, soweit ich weiß, oder auch ganz stark.
Genau, ganz stark von dort mitgetrieben, weil man ein klares Zielbild auch vor Augen gehabt hat, aus der touristischen Sicht, wohin man Lienz entwickeln möchte. Klar, die ÖBB trägt ihren Teil dazu bei und unterstützt es, das ist klar. Ja. Also, aber die ÖBB-Infrastruktur kann das nicht tun, wenn es niemanden gibt, der sagt: Hallo, das ist meine Vision, ich möchte, ja, nur als so ein Beispiel. Also, deswegen, in Lienz ist tolle Entwicklung, aber es ist nicht von selbst entstanden. Und das geht hin bis zu den, Entschuldigung, ich will nicht zu so lang werden, aber bis
Nein,
zu
mach's
den
gut.
Haltepunkten im Bustertal, wo Bahn und Berg, in dem Fall die Liftbetriebe, mehr oder weniger in einigen Haltepunkten in Wirklichkeit vereint worden sind, in dem direkte Übergänge geschaffen worden. Wenn ich schaue, noch zum Beispiel zur Kanzelbahn Gerlitze, die eine ideale Situation hat, ja, viel besser wie zum Teil im Osttirol, wie viele Jahre man jetzt gebraucht hat, um dieses Projekt von Stapel zu lassen, dass ihr jetzt hoffentlich im heurigen Jahr begonnen wird zu realisieren, dass es wieder einen durchgängigen Übergang an die Kanzelbahn geben wird. Das ist unvergleichlich.
Das heißt, eine Forderung von dir, wenn auch unausgesprochen, mehr Tempo bitte, oder?
Ja, Visionen als erstes. Visionen, dann klare Überlegungen, akkordiert, alle an einen Tisch, alle gemeinsam die gleiche Zielrichtung. Und dann Maßnahmen setzen und klarerweise Tempo, aber vierteln sollte man sich auch nicht, das ist schon klar. Aber das Wichtigste ist, man sollte zuerst einmal wissen, was man will. Und wie gesagt, das Fahrrad ist nicht einmal erfunden worden, sondern vielmacht. Man kann sich das anschauen, gar nicht so weit weg. Und dann muss man es einfach nur wollen. Ja? Gemeinsam wollen.
Abschließend eine ganz, ganz andere Frage, die allerdings auch mit Bahn sehr viel zu tun hat. Stichwort Fürnitz, Logistikzentrum, Seidenstraße. Kannst du uns einen ungefähren Überblick geben, was das für die Region bedeutet, was das insgesamt für Europa bedeutet, diesen Anschluss, den Fürnitz da an Triest, das Ende der Seidenstraße, soweit ich es jetzt weiß, bedeutet.
Da triffst du in einem Bereich meiner Genesis, Anführungszeichen, nachdem ich ja viele Jahre am Güterverkehr tätig war, der mir sehr am Herzen liegt. Ja. Viel nach Süd, das Terminal, ich war selbst einmal Terminalverantwortlicher da draußen in dem Bereich und habe mich da in den Bereich einbringen dürfen, war ein Riesenwurf, wie dieser Verschiebebahnhof entstanden ist. Ja. Als eines der ersten Terminals in dem Bereich, ja, da hat es viele rundherum noch nicht gegeben. Viele sind in der Zwischenzeit schon wieder zugesperrt worden. Mit dieser Möglichkeit, einen Hinterlandhafen zu etablieren und vor allem, aber das ist ganz wichtig, auch Mehrwertleistung in Villach Süd ist in dem Terminal dann entsprechend da entwickeln zu können, kann etwas Großes entstehen. Der Punkt ist nur, man muss natürlich für die verladende Wirtschaft und letztendlich für den Endkunden Mehrwert stiften. Und das muss im Vordergrund stehen. Wenn das gelingt, ja, wenn man potenzielle große Kunden dorthin bekommt, die genau diese schnellen Durchlauf in den Adria-Häfen wollen, ja, dass dort mit über vereinfachte Zollverfahren die Ware in den Kärntner Raum kommt, dort ein Mehrwert entsteht und von dort nachher Richtung Norden oder Osten auch geht, mit über Korallen wird das ja nach Richtung Osten klarerweise auch der Fall sein, dann kann da wirklich ein kleines Pflänzchen zu einem großen Strauch weiter wachsen.
Hast du den Eindruck, dass durch die Krise der Lieferketten, die wir in den vergangenen 1,5 Jahren doch deutlich erlebt haben und immer noch erleben, dass damit das Bewusstsein für den Stellenwert von Fürnitz gewachsen ist, oder ist das immer noch Geheimwissenschaft bei uns?
Naja, das sind wieder zwei Dinge. Das eine, in Wirklichkeit müsste man ja versuchen, diese Warenströme zurückzudrängen, wenn wir ehrlich sind. Ja, werden wir natürlich nicht schaffen, weil ideal wäre ja, wenn wir uns immer aus dem Nahbereich versorgen würden. Das ist ein reines theoretisches Modell. Ja, die Globalisierung ist nicht zurückzudrängen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, aber klar müssten wir daran arbeiten, mehr Wertschöpfung im eigenen Bereich in der unmittelbaren Nähe zu generieren. Aber das wird in Wirklichkeit nicht passieren. Daher ist eines natürlich, man muss zumindest Anteil haben an der Wertschöpfung. Und das könnte natürlich da im Firnitz durchaus auch passieren. Natürlich noch schöner wäre es, wenn es auch eine Industrie wäre, die nicht nur im Durchzug unter Anführungszeichen Wertschöpfung stiften würde, sondern wirklich eine Grundwertschöpfung stiften würde. Das heißt, wenn kärntnerische Industrie, Wirtschaftstreibende in Wirklichkeit Endpunkt bzw. Einfüllpunkt von Warenströmen wären, das wäre natürlich und damit dieser Hinterland-Hub hier eine logistische Aufgabe im Sinne von Quell- und Senke von Warenströmen auch noch zusätzlich wäre.
Abschließende Frage. Du hast gesagt, wir werden die Globalisierung nicht zurückdrängen. Das wäre illusorisch bzw. naiv. Wird sich die Mobilisierung, die Mobilität bzw. das, was wir darunter verstehen, wird sich das mindern? Und zwar nicht nur aufgrund von Pandemie, sondern wenn wir wieder in so etwas wie Normalität kommen. Glaubst du, dass das weniger werden kann, weil eben auch eine Mobilität über Daten, über Online-Konferenzen und so weiter gegeben ist, die letztlich unsere physische Mobilität gar nicht mehr benötigt?
Also da bin ich fest davon überzeugt, dass unsere Mobilität eine andere werden wird, beziehungsweise schon geworden ist, definitiv. Also das, was du zum Schluss angesprochen hast, das ist heute Fakt. Brauche ich mein eigenes Berufsleben jetzt anschauen und noch vor 3 oder 4 Jahren. Die Kilometer zusammenrechnen, die ich gefahren bin heute und vor 4 Jahren, unvergleichlich. Aber ich glaube, wir haben zwar anfangs gesagt, in Kärnten merkt man es persönlich noch nicht, dass die individuelle Mobilität zurückgeht. Da bin ich fest davon überzeugt, das ist so. Ja. Das ist aber Nahverkehrsindividualität, Mobilität. Das, was sich schon jetzt verändert hat, und das sehen wir auch bei uns, ist durchaus der Zugang zu, ich sage mal, Mitteldistanz oder Fernreisen. Ja. Das verändert sich sehr wohl. Der Nightjet ist nur ein Beispiel dafür, ja, dass Dieses Thema, das zu einer Zeit entstanden ist, wo sich viele andere verabschiedet haben davon, auf fruchtbaren Boden gefallen ist, sehr guten Zuspruch hat und viele Relationen Monate im Vorhinein in Wirklichkeit ausgebucht sind. Übrigens, Kärnten wird da auch profitieren über die Korallenbahn im Sinne von Anbindung. Also das sehen wir an vielen Beispielen und da bin ich fest davon überzeugt und da brauche ich wieder nur auf mich zurückgehen. Ich bin genauso ein Mensch mit vielen Fehlern, ja, auch Mobilität. Ich bin auch jetzt nicht der Heilige der Mobilität, das ist ganz klar. Ja, ich fahre auch noch immer Auto, aber ich überlege mir heute schon, wie ich meine Urlaubsreise oder wie ich, wohin fahre ich noch. Also vor 4, 5 Jahren habe ich sicher noch darüber nachgedacht, Fernreisen mit dem Flugzeug zu machen. In den letzten 2 Jahren nicht nur durch die Krise, das ist uns abhanden gekommen mit meiner Frau. Wir reden nicht einmal mehr drüber, ja? Weil wir entdecken, dass wir. Ich möchte jetzt nicht Werbung für irgendjemand machen, aber ich habe vor kurzem bei einem guten Freund bei mir auf der Görlitzen oben das erste Mal in traumhafter Kulisse und Umgebung meinen Weihnachtsurlaub verbracht. Ja, mit vollster Überzeugung und das hat mir aber mehr gekostet wie sonst. Ja, aber ich habe es voll genossen, weil ich habe die kürzeste Anreise zum Urlaub gehabt, den ich je hatte. Ja. Und das geht im Sommer genauso. Das muss nicht nur Kärnten sein, das kann ich einmal mit der Bahn in Europa machen. Wir haben Verwandtschaft in Deutschland, in Berlin, ich war in Hamburg schon mittlerweile mit der ganzen Familie. Also, das ist bei mir so, beobachte ich bei mir selbst und ich beobachte es auch im Job, dass viele Menschen schon so denken. Ich glaube, dort tut sich wirklich ganz was Massives.
Lieber Reinhard Wallner, danke auch für diesen sehr persönlichen Abschluss. Ich hoffe, wir haben mit diesem Twitter Space heute auch ein wenig dazu beigetragen, dass wir nicht in physischer Mobilität, sondern in ja, Datenmobilität, in virtueller Mobilität angelangen. Ich hoffe, die Panne am Anfang war nicht allzu schlimm und hat nicht allzu viele Zuhörer von diesem Twitter Space abgehalten. Für mich, für uns war es ein Experiment, das wir fortsetzen werden. Am 28. Februar, also dem letzten Montag im Februar, wiederum um 20 Uhr, wird Landeshauptmann Peter Kaiser letztlich zum gleichen Thema als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Wir haben das jetzt einmal zugespitzt als Kärnten näher bringen übertitelt. Es geht um Südösterreichs Benachteiligung in der Infrastruktur, die eben zu Ende geht, und was die Politik dafür tun kann, dass eben letztlich auch diese letzte Meile, die letzten Kilometer entsprechend bewältigt werden, unter anderem eben durch den öffentlichen Nahverkehr, über den wir heute mit Reinhard Wallner, einem ausgewiesenen Experten für die gesamte Mobilität, sprechen konnten. Vielen Dank allen, die zugehört haben, ganz besonderen Dank an den Gastgeber, das Renner-Institut Kärnten, und vor allem unseren Gesprächspartner Reinhard Wallner.
Herzlichen Dank fürs Gespräch und schönen Abend.
Dankeschön.